Auch von mir ein herzliches Willkommen zum ersten Gottesdienst im neuen Jahr 2017. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden, seid gut in das Jahr hineingekommen und gesund und munter für das Neue, das auf uns wartet. Manches wechselt, haben wir gerade eben gesungen in diesem Lied, verändert sich ja auch in diesem Jahr. Wir bekommen endlich einen neuen Bundespräsidenten nach langen Versuchen. Jetzt endlich wird er vereidigt im Januar und der Wechsel ist perfekt. Ein anderer Wechsel steht an. Die Plakate künden es auf den Straßen. Eine Stadtregierung muss neu gewählt werden und wir überlegen, ja, wie soll der Wechsel denn aussehen? In unserer Gemeinde wird gewechselt, der Gemeinderat wird nachgewählt und wir sind gespannt, wie das ausgehen wird in diesem Jahr. Und da wäre noch vieles sicherlich anzufügen, was sich alles verändert bei uns im Privaten und auch im Öffentlichen. Auch in unserem Predigttext verändert sich etwas, da ist ein Wechsel angesagt, besser gesagt drei Wechsel. Einmal wechselt hier ein Ort, dann wechselt eine Richtung und dann gibt es einen Herrschaftswechsel, über den ich kurz diesen Text besehen möchte. Diese drei Wechsel sollen uns eine Orientierung geben in dem neuen Jahr, das jetzt angebrochen ist. Und Orientierung geben will auch die Woche der Evangelischen Allianz, wie wir eben gehört haben, die uns einlädt, auf Gottes Wort zu hören. Und nicht nur das, sondern als Christen zusammenzukommen, aus verschiedenen, zumindest evangelischen Kirchen, und zu beten und zu bitten, dass Gott uns leitet und führt für unsere Gemeinden, für unsere Stadt, für unser Land und die Situation in der Welt, denn wir haben es nötig. Bei so viel Veränderung und Wechsel ist es gut, Gottes Wort zu haben, ist es gut, die Kraft des Gebetes zu kennen und sie zu benutzen. Hören wir auf den Predigttext des heutigen Sonntags, des ersten Sonntags nach Epiphanias, aus Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapharnaum, einer Stadt am See, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Weihnachten lassen wir eigentlich schon fast hinter uns, so gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele haben, glaube ich, nach Dreikönig das Gefühl, dass sie ihren Weihnachtsbaum schon ausmustern müssen und die Krippe einmotten, denn alles ist schon vorbei. Es geht ganz schnell. Weihnachten, das ist heutzutage nur noch eine Woche, wenn überhaupt. Dann holt Silvester uns schon ein und es geht los mit den Neujahrsempfängen und Neujahrsansprachen. Und die wunderbare Winterherrlichkeit, die weihnachtliche, verfliegt. Und spätestens morgen, am Montag, geht es dann wieder richtig los. Die Schule fängt an, Job, der Alltag hat uns wieder. Alles wechselt sehr rasch in unserer schnelllebigen Zeit. So ist es auch mit Jesus in unserer Lesung. Vor einer guten Woche war er noch ein kleines Baby in der Krippe. Und heute hören wir schon in der ersten Lesung, dass er erwachsen ist und sich taufen lässt von Johannes dem Täufer. Und dann passiert etwas, was Jesus veranlasst, wiederum zu wechseln, nämlich den Ort zu wechseln. Sein Verwandter, Johannes der Täufer, wird gefangen genommen, wie wir jetzt gehört haben im Predigttext. Und Jesus sieht sich veranlasst, einen Ausgangspunkt für seine Mission jetzt zu suchen, die er mit der Taufe ja begonnen hat. Ein Headquarter, Hauptquartier, eine Base, von der aus er in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren seine Mission umsetzen will. Seine Botschaft an die Menschen bringen möchte und diese Botschaft auch ausleben, ja, bis zum bitteren Ende. Konrad Eisler, ein sehr bekannter Prediger in Deutschland, hat einmal gesagt, der Kaiser Augustus zog nach Rom, als ihm die Kaiserkrone aufgesetzt wurde. Kaiser Karl der Große zog nach Aachen, als ihm die Kaiserwürde übertragen wurde. Napoleon zog nach Paris, um sich selbst zum Kaiser zu krönen. Was übrigens dann, das hat der Konrad Eisler nicht gesagt, aber das möchte ich so einschieben, Kaiser Franz II., der Habsburger, veranlasste, als eben damaliger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, eben auch sein erbliches Kaisertum ausrufen zu lassen. Er wurde zwar nicht gekrönt in dieser Weise, aber als erblicher Kaiser ausgerufen. Kommen wir in die Gegenwart. Was macht Donald Trump in diesem Monat? Es dauert nicht mehr lange. Er lässt sich als Präsident vereidigen. Und wo geht er hin? In die Stadt, wo man das macht, nämlich nach Washington. Und Jesus? Jesus zog sich nach Kapernaum zurück. Nach Kapernaum zurück, als er, könnte man sagen, sein Königsamt antrat. Ausgerechnet Kapernaum, warum nicht Jerusalem? Ausgerechnet in dieser Räubergegend, nicht in die Kult- und Kulturmetropole der Juden, ausgerechnet in dieses Galiläa der Heiden, der heidnischen Völker, nicht in das Juda der Frommen, der Rechtgläubigen. Wir denken oft jerusalemisch, um das mal so zu formulieren. Dabei müssten wir mehr galiläisch denken. So wie Jesus. Denn er geht zu den zweifelhaften Gestalten, zu denen, die Kratzer und Macken im Lack haben, in ihrer Biografie. Jesus geht zu den ungläubigen Typen, die mit Gott nichts am Hut haben wollen. Jesus besucht die Zerlumpten und die Ausgeflippten, die ihren guten Ruf schon ruiniert haben oder ihren guten Namen verspielt. Jesus macht von Anfang an sein Regierungsprogramm klar. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Nur wenn wir galiläisch denken, werden wir diesen Entschluss auch verstehen. Nur wenn wir Galiläer sind, solche mit Fehlern, solche mit Verfehlungen, mit Sünden und Verschuldungen, werden wir den Auftrag Jesu wirklich verstehen. Als Jesus also ein Regierungsprogramm verkündet, das Programm des Himmelreiches, hört sich das zunächst einmal ganz ähnlich an wie das, was Johannes der Täufer verkündigt hat. Wir hören nicht viel Unterschied, denn Jesus verkündigt auch, tut Buße, so hat Luther es übersetzt. Was heute niemand mehr so richtig versteht wahrscheinlich. Ob die Menschen es besser verstehen, wenn wir sagen, kehrt um, ist die andere Frage. So die Neue Genfer Übersetzung. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Nach dem Ortswechsel gibt es also einen Richtungswechsel, Umkehren. Das heißt, die Richtung um 180 Grad verändern. Wisst ihr, wie das geht? Deine Richtung um 180 Grad zu verändern. Nicht 360, 180 Grad. Das ist meine Richtung und ich verändere sie um 180 Grad. So. Das ist gemeint mit Umkehren. Wo du bisher von Gott weggelaufen bist, weil du ja dein eigener Herr bist, du ja besser weißt, was gut und richtig für dich ist, ruf dich Jesus auf, diese Richtung, die du eingeschlagen hast, zu stoppen, stehen zu bleiben. Und deine gottlose Haltung, denn das ist es, wenn ich von Gott weggehe, diese gottlose Haltung an den Nagel zu hängen, um Jesus hinterherzugehen. Und Jesus hinterhergehen heißt nichts anderes, als auf Gott zuzugehen. Von Gott, von dem ich mich zunächst mal abgewandt habe, zuwenden, umkehren zu Gott. Am besten erleben wir das, oder am anschaulichsten, glaube ich, in dem bekanntesten Gleichnis, das es im Neuen Testament wohl gibt, dieses Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn. Es dauert sehr, sehr lange, bis der jüngere Sohn es einsieht, dass der Weg, den er eingeschlagen hat, vom Vater weg, in ein neues Leben, in seine Vorstellung, ihn in die Sackgasse führt, zu den Schweinen. Und er dann sagt, diese Richtung ist falsch, ich kehre um, ich drehe wieder nach zu Hause zurück. Wieder zum Vater, der mit offenen Armen auf ihn wartet und auf ihn zuläuft. Genau dieses Verständnis lag auch Martin Luther auf dem Herzen, als er seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 veröffentlichte. Die ersten vier Thesen setzen sich damit auseinander, was wir jetzt gerade besprechen, das Umkehren. Und wir feiern ja jetzt ein ganz besonderes Jahr, ein Jubiläumsjahr, 500 Jahre Reformation. Und das wird sich immer wieder mal in diesem Jahr auch in den Predigten niederschlagen. Grund, sich mal mit diesen Thesen genauer auseinanderzusetzen. Luther führt aus, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße ist. Das ganze Leben bedeutet umkehren, umdrehen. Das ganze Leben ist ein Umdenkprozess, in dem wir beweglich bleiben müssen. Dies ist nicht etwas, was einmal getan und für immer erledigt ist, sondern ein immerwährender Prozess, dieses Umkehren. Und es ist auch nicht etwas, was so ganz still in mir und mit meinem Herrn allein zu erledigen wäre, sondern Umkehr bedeutet, dass daraus auch etwas Konkretes nach außen geschehen muss, dass sich etwas verändert in meinem Leben. Ansonsten ist das alles nur frommes Getue. Der Baum wird erkannt an seiner Frucht. Auch das bezieht sich auf Buße und Umkehr. Und dann, wenn das nicht eintritt in der vierten These, dann, sagt Luther, bleibt die Strafe. Das, was er hier ausführt, ist durchaus im Einklang mit dem, was wir gerade eben in der Lesung schon gehört haben. Was Paulus im Römer Kapitel 12 ab Vers 1 gesagt hat. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Umkehr betrifft uns als ganzen Menschen. Das Opfer, von dem hier die Rede ist, ist ein Ganzopfer. Es sind nicht nur Teile unseres Lebens, gewisse Bereiche, sondern wir geben uns ganz hin, als lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Der vernünftige Gottesdienst ist nicht der, der am Sonntagmorgen hier stattfindet, sondern der vernünftige Gottesdienst findet an 24 Stunden am Tag, 7-mal die Woche statt, im Alltag, jeden Tag. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Nach dem Ortswechsel und dem Richtungswechsel kommen wir also zum Herrschaftswechsel. Himmelreich, so heißt es bei Matthäus. Bei den anderen Synoptikern heißt es das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, die Basileia Touteou. Was ist das? Die Königsherrschaft Gottes, das Himmelreich. Davon haben wir auch fälschlich diese Vorstellung von, wir kommen in den Himmel, Himmelreich. Aber was wir damit assoziieren, trifft nicht immer das, was Jesus hier im Neuen Testament eigentlich meint. Ich möchte euch eine Anekdote aus dem schönen Baden-Württemberg erzählen. Sie soll uns helfen, diese Gottesherrschaft etwas besser zu verstehen. Es geht um einen Herzog, Herzog Ulrich von Württemberg. Nicht Ulrich von Liechtenstein. Den soll es auch gegeben haben, wobei ich jetzt nicht an den Film denke, Ritter aus Leidenschaft, sondern es gab, glaube ich, tatsächlich einen Ulrich von Liechtenstein hier in Österreich. Hier geht es um Ulrich von Württemberg. Er war der erste evangelische Herrscher seines Territoriums. Das hört sich toll an. Aber bevor es dazu gekommen ist, musste eine ganze Menge passieren und geschehen und sich verändern. Es war ein langer Weg für den Ulrich von Württemberg. Er war ein denkbar schlechter, wirklich unmöglicher Regent und auch Ehemann. Er war gewalttätig und er war kriegslüstern. Man könnte so vieles jetzt aufzählen, was alles bei ihm schiefgelaufen ist, wie er seine eigenen Leute geknechtet hat mit Steuern und so weiter und so fort. Das Fass ist dann übergelaufen, als er die freie Reichsstadt Reutlingen angegriffen hat. Er wurde vom Schwäbischen Bund aus Württemberg vertrieben und sein Land vom neu gewählten Kaiser Karl V., hier haben wir wieder einen Habsburger, ihm unterstellt. Baden-Württemberg war also in Habsburger Hand. Ulrich musste nach Mömpelgard fliehen. Über den mit Verwandten hessischen Landgraf Philipp I. kam er in Berührung mit der Reformation, die damals ausbrach. Und man erzählt sich, dass er tatsächlich eine innere Wende vollzogen hat. Manche nennen es eine echte Bekehrung, die in seinem Leben stattgefunden haben soll. Mit den Jahren seines Exils legte sich auf jeden Fall der Hass gegenüber Ulrich von Württemberg. Und der Hass richtete sich mehr und mehr auf die Besatzungstruppen der Spanier, die Karl V. nach Baden-Württemberg geschickt hatte. Dies wurde gefördert durch die Nachricht dieser Lebenswende des Ulrich. Wenn das denn auch wirklich eine Bekehrung gewesen ist. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ansonsten war es auf jeden Fall Propaganda, dass sich was in seinem Leben geändert hat. So wurde er in Württemberg wieder zunehmend beliebter und es erwachte bei manchen die Sehnsucht nach seiner Rückkehr. Und diese gelang ihm auch mit Hilfe von Philipp. 1534 siegte er in der Schlacht bei Laufen am Neckar über die Spanier und führte dann umgehend in Baden-Württemberg die Reformation ein. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung von Baden-Württemberg habt, aber wenn irgendwo eine Reformation stattgefunden hat, die bis heute durchgehalten hat, dann in Baden-Württemberg. In den Jahren, als seine Herrschaft immer näher kam, er also noch nicht in Baden-Württemberg war, haben sich manche Württemberger schon an ihm orientiert. Sie haben sich schon von seiner Machtübernahme auf seine Seite gestellt, um dann nicht eben auf der falschen Seite zu stehen, wenn er denn siegen würde. Sie haben seine Herrschaft ersehnt, sie haben sie unterstützt. Sie haben schon vor seiner Durchführung der Reformation reformatorisch geglaubt und gelebt, um dann eben nicht unvorbereitet zu sein, wenn er seine Herrschaft siegreich durchsetzen würde. Indem sie schon vor 1534 sich seinem politischen Willen unterstellten, haben sie sozusagen schon seine Herrschaft übernommen. Freiwillig auf die Erwartung hin, dass er bald kommt und selbst wieder die Herrschaft übernimmt. Sie versuchten möglichst viele Schwaben davon zu überzeugen, dass er der rechtmäßige und richtige Herrscher ist. Das ist ihm bei manchen auch gelungen. Und dass er das Land von der Pest der Spanier befreien wird. Und dass er Recht und Ordnung, Wohlstand und Frieden bringen wird. So viel zu dieser Anekdote. Und so leben wir als Christen jetzt schon in der Gewissheit, dass Jesus die Erde, die er jetzt schon rechtlich besitzt, auch in Besitz nimmt und seine Herrschaft dann auf die gesamte Welt in der Zukunft ausdehnen wird. Obwohl wir noch in dieser Welt leben und unter dem politischen System, gehören wir jetzt schon zu ihm und zu seiner Herrschaft. Wir unterstellen uns seinem Willen. Wir versuchen möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus für ihr Leben das Positivere ist. Und wenn er dann kommt und herrscht, stehen wir nicht auf der falschen Seite als seine Gegner, sondern auf der Seite des Siegers von Golgatha. Auf diesen Herrschaftswechsel, auf das Kommen der Königsherrschaft Gottes warten wir, indem wir aufschauen auf Jesus und versuchen, unseren Sinn immer wieder nach dem zu richten, was Jesus für richtig hält. Dies ist jedenfalls mein Wunsch für uns als Gemeinde auch in diesem Jahr 2017.